Wusstet ihr, dass der Verkauf einer einfachen Bratwurst am Spielfeldrand eurem Verein die Gemeinnützigkeit kosten kann? Klingt absurd? Ja, wirklich, es klingt absurd, aber es ist bittere Realität. Wenn ihr die Verluste aus eurem Kiosk mit Mitgliedsbeiträgen nämlich deckt, dann habt ihr das Thema. Willkommen zum zweiten Teil unserer Crashkursserie zur Vereinsbuchhaltung. Heute schauen wir uns mal an, wo der Sport aufhört und wo das ganz harte Business anfängt. Wir schauen zum Beispiel auf Trainingslager und verraten euch, warum gesellige Zusammenkünfte steuerlich ein absoluter Hochseilakt sind. Wir machen heute den Kassensturz im Zweckbetrieb und im wirtschaftlichen Geschäftsbereich, damit du nachts wieder ruhig schlafen kannst. Das hier wird also ein kurzer Crashkurs für alle Einsteigerinnen. Auch erfahrene Hasen können aber hier durchaus profitieren. Wenn du in einer Leitungsposition vereint bist und keine Ahnung von Finanzen hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall, heute dran zu bleiben. Wir wollen aus dir keinen Buchhalter machen mit dieser Folge, aber das Grundverständnis über die Bereiche der Vereinsbuchhaltung hilft sicher weiter. Vor allem, wenn du nach § 26 persönlich haftender Vorstand bist und ein wenig Finanzbildung dir heute richtig gut tun könnte. Du kriegst von uns die Basics und kannst dann bei der nächsten Sitzung mitreden. Andersrum gilt, als Vorwarnung natürlich, wenn du ein Buchhaltungsnerd bist, dann wird einiges dir bekannt vorkommen, aber ein paar Sachen wirst du auch neu lernen. Herzlich willkommen im Vereinsstrategen Podcast, dein Podcast, wo du alle Infos bekommst, die für deinen Verein relevant sind. Deine beiden Hosts sind natürlich heute, wie gewohnt, Pascal und Martin.
Ja, und dies ist heute der zweite Teil zu den vier Bereichen der Buchhaltung im Verein. Vor zwei Wochen, also in Folge 157, haben wir über den ideellen Bereich und die Vermögensverwaltung gesprochen und die Kleinunternehmerregelung erklärt. Falls dir diese Begriffe gar nichts sagen, empfehlen wir dir auf jeden Fall, in die Episode 157 reinzuhören und das entweder jetzt zu machen oder direkt im Anschluss an diese Episode. Heute beschäftigen wir uns mit dem Zweckbetrieb und dem wirtschaftlichen Geschäftsbereich. Und während es beim ideellen Bereich und dem Zweckbetrieb steuerlich noch recht einfach ist, kommen wir heute zu einigen komplexen, vielleicht auch Spezialitäten, die aufgrund eben der wirtschaftlichen Tätigkeit von Vereinen entstehen können. Doch schauen wir uns das mal am besten im Detail an. Und davor natürlich noch unser obligatorischer Disclaimer. Wir zwei sind keine Steuerberater, dürfen steuerlich nicht beraten und diese Informationen ausschließlich unsere Ansichten zu einzelnen Fällen abbilden. Das heißt, bei Detailfragen empfehlen wir dir definitiv, deinen Steuerberater zu kontaktieren. Also schauen wir auf den Zweckbetrieb, Martin.
Ja, der Zweckbetrieb zeigt sich dadurch aus, dass es hier zum ersten Mal zu einer Konkurrenzsituation zwischen dem Verein und einem normalen Unternehmen kommt, das sich am Markt bewegt. Und in diesem Bereich verfolgt der Verein aber ausschließlich erstmal grundsätzlich seine Satzungszwecke und genießt dadurch immer noch gewisse Privilegien, auf welche wir natürlich gleich jetzt auch noch näher eingehen wollen. Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Satzungszwecke, je nachdem, wo dein Verein denn tätig ist. Aus dem Satzungszweck ergeben sich dann auch die steuerlichen Zweckbetriebe, die anerkannt sind. Das heißt, es gibt nicht nur einen Zweckbetrieb, sondern es kann auch mehrere bei dem Verein geben. Beim Sportverein ist der Zweckbetrieb der sportlichen Veranstaltungen. Gelegentlich können aber Sportvereine auch noch den Zweckbetrieb der Lotterie mit gemeinnütziger Zielsetzung haben.
Und genau diesen einen Begriff, und zwar die sportlichen Veranstaltungen, den müssen wir uns mal genauer anschauen und uns damit beschäftigen, da dies für die Vermeidung von schwerwiegenden Fehlern essentiell ist. Grundsätzlich hat jeder wahrscheinlich seine eigene grobe Vorstellung, was eine sportliche Veranstaltung ist. Aber wichtiger ist, was bedeutet das eigentlich aus rechtlicher Sicht? Wo beginnt sie und wo endet sie? Und das wollen wir uns einmal anschauen. Eine sportliche Veranstaltung findet nämlich dann statt, wenn aktiven Mitgliedern, und damit sind nicht nur die Vereinsmitglieder gemeint, die Möglichkeit geboten wird, unmittelbar Sport zu treiben. Typischerweise, und das ist so ein bisschen das Merkmal dieses Tatbestands einer Sportveranstaltung, ist es dann, wenn die Veranstaltung unter der Leitung eines Übungsleiters oder einer Übungsleiterin stattfindet, wenn es Umkleidekabinen und Toiletten gibt, wenn die Betreuung von Wettkampfveranstaltungen durch Schieds- oder Kampfrichter geschieht, wenn Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen ergriffen werden, das heißt, ihr habt irgendwie Sicherheitsmaßnahmen oder einen Sanitäter oder sowas vor Ort, oder auch, wenn die zur Verfügungstellung von Parkplätzen zum Beispiel gibt, auch das kann ein Kriterium sein. So, ich glaube, jetzt habt ihr nochmal so ein paar Merkmale an die Hand bekommen, um mal zu checken, ja, ist das bei euch eine sportliche Veranstaltung oder nicht? Im Gegensatz dazu nicht relevant für eine sportliche Veranstaltung ist zum Beispiel die Anwesenheit von Zuschauern. Also man kann das auch im Fußball 11 gegen 11 zum Beispiel machen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit in irgendeiner Turnhalle, von dem keiner was weiß. Zuschauer sind nicht wichtig. Und ebenfalls keine Voraussetzung ist es, dass nur Mitglieder eines Vereins betätigen. Es umfasst nämlich auch die Teilnahme von Nichtmitgliedern zum Beispiel. Das könnte zum Beispiel dann der Fall sein, wenn ihr so einen Volkslauf macht oder ausrichtet, an dem sich Menschen anmelden können, die eben nicht bei euch im Verein sind.
Aus diesen Kriterien ergeben sich dann die Events im Verein, die zum Zweckbetrieb zählen. Und das sind einmal Wettkämpfe und Wettkampfspiele, Trainingslager, Unterricht, Training und Lehrgänge. Und das heißt also, es geht darum, dass die Ausbildung von sportlichen Fertigkeiten erstmal die wesentliche Tätigkeit des Sportvereins ist. Und dafür gibt es Sportkurse und Sportlehrgänge und das zählt damit als sportliche Veranstaltung. Es ist dabei also völlig unschädlich, dass der Verein mit diesem Sportunterricht erstmal grundsätzlich in eine Konkurrenzsituation eintritt mit zum Beispiel gewerblichen Sportlehrern. Also denkt zum Beispiel an Reitlehrer, Skilehrer, Tennislehrer, Schwimmlehrer, solche Sachen. Das könnt ihr auch normal ja buchen, aber da sagt der Gesetzgeber, nee, das ist schon in Ordnung, das gehört deswegen noch ein Zweckbetrieb, weil es folgt ja dem Satzungszweck. Aufgrund dieser verschiedenen Veranstaltungen, die wir jetzt haben und gerade kennengelernt haben, ist es halt auch so, dass sich daraus die Einnahmen herleiten entsprechend, die zum Zweckbetrieb gehören. Das sind zum Beispiel erstmal die Eintrittsgelder für Spiele und Wettkämpfe. Zum Beispiel ist es zum Beispiel so, dass wenn du eine Saison hast, dann zählt jedes Spiel oder jeder Wettkampf als eigene sportliche Veranstaltung und nicht die ganze Saison als sportliche Veranstaltung. Dann gibt es zum Beispiel sowas wie Startgelder und Teilnehmergebühren, also das, was Pascal gerade mit den Läufen schon erwähnt hat. Das heißt, Teams oder Einzelsportler können sich anmelden. Zum Beispiel, wenn der TSV Otterndorf einen Triathlon-Wettkampf ausrichtet, dann würde das dahin reingehören. Dann haben wir die sogenannten Lehrgangsgebühren oder auch besser bekannt als Kursgebühren. Zum Beispiel, ich muss einfach Gebühren bezahlen für meinen Rückenkurs oder meinen Zumba-Kurs, wo ich mich anmelden kann. Und dann gehört in den Zweckbetrieb, was man jetzt vielleicht weniger erstmal erwartet, die Ablösezahlung für Spieler. Das kennt man ja vor allem grundsätzlich also aus dem Fußballbereich, wo das auch in unteren Klassen Ablösen gezahlt werden, was ja dann vom Verband auch ein bisschen vorgegeben ist, inwieweit die Höhe da mindestens sein muss. Sehr selten, kann aber natürlich auch im Zweckbetrieb liegen, ist das Thema Übertragung in Rundfunk und Fernsehen. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, das kommt eigentlich nur vor, wenn ihr in der Saisonvorbereitung gegen einen der großen Vereine spielt, egal jetzt in welcher Sportart, oder wenn ihr so ein absolutes Leuchtturm-Event einfach in eurer Region habt und ihr dieses übertragen könnt. Dann habt ihr diese Einnahmen. Aber es ist wirklich sehr, sehr selten. Aber dazu gehören auch noch weitere Einnahmen im Zweckbetrieb, die nur nicht als jetzt sportliche Veranstaltung zählen. Und dazu gehören erstmal die kurzfristige Vermietung von Sportstätten an Mitglieder, ganz wichtig, an Mitglieder. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt das Vereinsheim, also die Lokalität, für eine Geburtstagsparty zum Beispiel vermieten. Und das zweite ist die kurzfristige Vermietung von Sportgeräten an Mitglieder. Zum Beispiel, ihr habt Boote bei euch vorrätig oder Skier oder Fahrräder und die wollt ihr verleihen an Mitglieder, dann zählt das dann ebenfalls da rein. Das leitet uns dann auch schon über zu den zwei wichtigsten Regeln überhaupt im Bereich der Buchhaltung im Verein, die bei einem Fehler schwerwiegende Folgen haben können. Es gibt die sogenannten 250.000-Euro-Schwellen und die sollte man kennen und jetzt musst du richtig aufpassen.
Oh je, damit legst du die Latte aber jetzt hoch. Schauen wir also auf die erste 50.000-Euro-Schwelle. Und die liegt, wenn man sich das so anguckt, im Zweckbetrieb und bezieht sich eben auf die Sportveranstaltung. Denn wenn die Summe deiner Einnahmen aus diesen Sportveranstaltungen weniger als 50.000 Euro oder halt genau 50.000 Euro sind, dann gilt das so, wie wir das gerade besprochen haben, alles kommt in den Zweckbetrieb. Sind sie darüber, und das ist jetzt wichtig, wechseln sie komplett in den wirtschaftlichen Geschäftsbereich mit allen steuerlichen Konsequenzen, die du gleich noch hören wirst. Das bedeutet, dass man sehr genau ein Auge darauf haben sollte, ob diese Einnahmen im laufenden Jahr irgendwie sich dieser Grenze 50.000 Euro annähern und dann kann man eventuell noch gegensteuern. Das gilt aber eben auch jetzt nur für den Bereich der Sportveranstaltung. Habt ihr zum Beispiel Einnahmen aus einem anderen Zweckbetrieb, Martin hat gerade eben schon gesagt, sowas wie die Lotterie, dann ist das abgegrenzt davon in einem extra Bereich und gehört nicht in die 50.000 Euro hier, weil jeder Zweckbetrieb eben diesen 50.000 Euro Rahmen bekommt. Genauso zählen eben auch die kurzfristige Vermietung von Sportgeräten und Sportstätten nicht dazu, weil das in diesem Fall eben auch keine Sportveranstaltung ist. So, jetzt sagst du wahrscheinlich, okay, jetzt wechselt der Zweckbetrieb ab 50.000 Euro in den wirtschaftlichen Geschäftsbereich. Was passiert da eigentlich und ist das überhaupt so schlimm? Und dazu muss man sagen, der Zweckbetrieb ist deswegen so attraktiv, weil er eben wie der ideelle Bereich und die Vermögensverwaltung von Ertragssteuern ausgenommen ist. Du zahlst also keine Gewerbesteuer, keine Körperschaftssteuer und auch kein Soli. Das heißt, alle deine Gewinne sind steuerfrei. Im wirtschaftlichen Geschäftsbereich fallen all diese Steuern aber an. Und das ist eben nicht so cool. Und auch bei der Umsatzsteuer hat der Zweckbetrieb große Vorteile. Auf Teilnahmegebühren, auf Kursgebühren, Startgelder und ähnliches fällt keine Umsatzsteuer an. Eintrittsgelder, die kurzfristige Vermietung von Geräten und Räumen sowie Ablösesummen sind mit 7%, also mit dem verringerten Umsatzsteuersatz, besteuert. Im wirtschaftlichen Geschäftsbereich wären das immer 19%, also deutlich mehr.
Ja, aus diesen Gründen sollte es natürlich so ein bisschen das Ziel sein, dass dein Verein möglichst viele Einnahmen im Zweckbetrieb behalten kann. Und deswegen haben wir hier noch einen kleinen Ausweg für dich mitgebracht, dass diese 50.000 Euro Grenze für dich nicht gilt. Wenn man das umsetzen will, muss man aber sehr genau arbeiten, das schon mal vorweg, und sollte natürlich sich definitiv auch nochmal mit dem Steuerberater abstimmen, damit da nichts schief geht. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, dass der Sportverein beim Finanzamt erklären kann, dass er auf die Anwendung der Einnahmegrenzung von den 50.000 Euro verzichtet. Das gilt aber nicht nur für ein Jahr, sondern diese Erklärung bindet den Verein für die nächsten 5 Jahre. Also das ist eine grundsätzliche langfristige Entscheidung, die er da trifft, wenn er das macht. Und um das zu machen, muss man jetzt ein paar Voraussetzungen erfüllen. Grundsätzlich sagt der Gesetzgeber, es muss sich um rein Amateursport handeln. Das heißt, ihr dürft Sportler, also auch keine externen Personen, bezahlen. Und ein Sportler gilt als bezahlt, wenn er vom Verein oder von einem dritten Auftrag des Vereins, also zum Beispiel ein Sponsor, dem ihr gesagt habt, hey, gib dem mal ein bisschen Geld rüber und dafür bezahlst du Sponsoring weniger. Ja, solche Modelle gibt es leider. Da muss man halt aufpassen und ja, und wenn er für seine sportliche Betätigung oder für den Einsatz in der Mannschaft mehr als nur einen Pauschalbetrag für Aufwandsentschädigung erhält, dann hast du genau dieses Thema. Also, nochmal kurz zusammengefasst, wenn ihr den bezahlt über den Pauschalbetrag, dann seid ihr nicht mehr als Amateursport angesehen. Und als Aufwandsentschädigung zählen dabei grundsätzlich erstmal Zahlungen, die tatsächlich die Aufwendung des Sportlers abdecken. Das heißt, das sind solche Sachen wie Fahrtkosten, Verpflegung, Material. Und das sind aktuell 520 Euro im Monat im Jahresdurchschnitt, die als unschädlich gelten. So, da gibt es bestimmt auch wieder Finanzämter, die darüber diskutieren, wie man das genau auslegen muss. Aber grundsätzlich ist erstmal die Regelung. Und wenn nur ein Spieler oder ein Sportler, ein einziger, einmal über der Grenze dieses Auslagensatzes liegt, muss alles in den wirtschaftlichen Geschäftsbereich umgegliedert werden und das wird dann halt auch wirklich teuer an der Stelle.
So, jetzt hast du so ein bisschen erzählt, was man alles darf und was man nicht darf und wie hoch die Hürden liegen. Jetzt ist die Frage natürlich, warum sollte ich das tun, beziehungsweise was ist die Folge, wenn ich mit dem Finanzamt abspreche, auf diese 50.000 Euro Regelung zu verzichten, weil bisher klingt das ja alles ein bisschen trickreich wieder und gefährlich.
Ja, also es ist natürlich auf jeden Fall auch ein bisschen gefährlich an der Stelle. Du musst das von der Seite sehen. Wir nehmen jetzt mal an, wir haben in der Sportveranstaltung in dem Bereich 100.000 Euro Einnahmen. Also wir sind deutlich über den 50.000. Und wir haben diese Ausnahmegenehmigung bekommen. Dann bedeutet das jetzt, wie wir gelernt haben, dass es ja ertragssteuerfrei ist. Das heißt, wir müssen auf vielleicht 20.000 Euro Gewinn überhaupt keine Steuer zahlen. Genauso haben wir gegebenenfalls Vorteile bei der Umsatzsteuer. Je nachdem, das muss man halt einzeln nochmal betrachten. So. In dem Moment aber, wenn ein Spieler jetzt auf einmal als bezahlt gilt, muss ich also diese 100.000 Euro komplett rübernehmen in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Das heißt, ich muss mir anschauen, oh, muss ich vielleicht umsatzsteuertechnisch sogar noch was ändern? Und das Zweite, und das ist das Entscheidende, was ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken muss, ist die große Frage der, oh, was habe ich denn, mache ich denn jetzt mit meinen 20.000 Euro Gewinn? Mist, da muss ich ja jetzt Steuern zahlen drauf, nämlich die drei, die wir vor uns genannt haben. Und deswegen ist es so wichtig, weil man natürlich ja auch mit den Einnahmen plant und dann ist es ein bisschen doof, wenn das im falschen Bereich liegt. Was aber noch viel schwerwiegender ist, ist, dass man im Zweckbetrieb grundsätzlich auch mal einen Verlust machen kann. So, also es könnte jetzt auch sein, habe 200.000 oder sagen wir mal 100.000 Euro Umsatz und mache ein Minus von 20.000 Euro und es wechselt dann in den wirtschaftlichen Geschäftsbereich, dann habe ich ein Gemeinnützigkeitsthema, wie wir später noch sehen werden, weil da ist nämlich die Frage, weil man im wirtschaftlichen Geschäftsbereich halt kein Minus machen darf. Und daran sieht man schon ein bisschen die Gefahr und muss halt sehr genau sich überlegen, okay, wie geht man damit um und wie möchte man das denn entsprechend steuern? Ja, und jetzt habe ich ganz viel über diese Einnahmenseite auch gesprochen und über sportliche Veranstaltungen, Steuervorteile und die Möglichkeit nochmal uns überlegt, wie können wir jetzt möglichst viele Einnahmen im Zweckbetrieb behalten, um quasi diese steuerlichen Vorteile zu genießen. Aber wir müssen natürlich auch an der Stelle jetzt auch nochmal ein bisschen auf die Ausgabenseite schauen. Und das ist auch beim Zweckbetrieb nämlich sehr relevant. Und typische Ausgaben sind nämlich die meisten, die wir im Sportverein so haben. Dazu gehören zum Beispiel die Übungsleitervergütung, sowohl Übungsleiterpauschalen, als auch wenn ihr darüber mehr hinaus zahlt und damit natürlich auch noch Lohnsteuern zahlen müsst. Dazu gehören Schiedsrichterkosten, aber auch medizinische Kosten. Zum Beispiel, wenn man bei einer Veranstaltung einen Sanitätsdienst bestellen muss. Das ist sowas wie Platzwart, Reinigungspersonal und auch die Materialkosten von denen. Sportmaterial, Verbandsabgaben, Sportunfallversicherung. Ja, gegebenenfalls auch anteilige Infrastrukturkosten. Der eine oder andere weiß es vielleicht noch aus der letzten Folge. Da haben wir über das Beispiel gesprochen gehabt, was denn jetzt zum Beispiel ist, wenn eine Umkleidekabine jetzt in dem Gebäude ist und gleichzeitig verpachtet ist. Wer es gerne nochmal mehr wissen will dazu, der kann gerne in die Folge reinhören. Ja, und es gehören natürlich auch solche Sachen einfach drin wie Fahrtkosten und Marketingkosten zum Beispiel, wenn man jetzt Kurse bewerben möchte. Man kann also sagen, dass, wie gesagt, ein Großteil dieser Ausgaben eines Sportvereins halt im Zweckbetrieb liegt und grundsätzlich ist also so, kannst du den Großteil der Ausgaben damit natürlich auch die Vorsteuer erstmal ziehen, das ist super. Wenn aber eine Ausgabe direkt mit der umsatzsteuerfreien Einnahme in Verbindung steht, also zum Beispiel, wenn wir uns den Kurs anschauen, dann geht das halt nicht. Also ein umsatzsteuerbefreiter Sportkurs und du hast Marketingkosten für die Kursbewerbung, dann kannst du die Vorsteuer an der Stelle nicht ziehen. Ja, und du siehst schon ein bisschen auch aus der Hinsicht, dadurch, dass wir so viele Ausgaben haben und vielleicht deutlich weniger Einnahmen im Zweckbetrieb, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zweckbetrieb mal ins Negativ rutscht, gar nicht so gering. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass man darauf achtet, dass man halt das nicht in den wirtschaftlichen Geschäftsbereich gegebenenfalls so bekommt. Also siehst, es ist tricky und da muss man sich wirklich Gedanken machen. Ja, und jetzt habe ich ganz viel geredet, aber ich will eine Information jetzt trotzdem hier noch loswerden an der Stelle. Falls du jetzt den Podcast zum ersten Mal hörst und jetzt sagst, oh, jetzt habe ich schon ein bisschen was gelernt und ich fand es eigentlich ganz gut, und ich möchte das vielleicht auch wiederholen, euch nochmal hören, ja, dann gibt es so eine Möglichkeit, das nennt man Abonnieren. Da musst du auf deinen Podcast-Player jetzt mal gehen und einfach Abonnieren klicken. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dich bald wieder hören. Und Pascal, jetzt brauche ich erstmal einen Schluck Wasser und du darfst weitermachen.
Ja, ich glaube, das hilft jetzt mal, so einen kleinen gedanklichen Strich zu ziehen unter den Zweckbetrieb. Lass uns also wechseln auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und so ein paar Dinge, Martin, hast du gerade eben schon erwähnt. Das ist nämlich so ein bisschen das Unternehmen im Verein und der Bereich, in dem eben auch dann Steuern anfallen. Das heißt, der letzte Bereich, über den wir heute sprechen, und dann hast du alle vier Sphären, alle vier Bereiche auch vollständig. Ich habe es gerade schon gesagt, in diesem Bereich wird dein Verein wirtschaftlich tätig und diese wirtschaftliche Betätigung hebt sich vom Rest des Vereines ab. Die erfolgt dabei meistens nicht einmalig, sondern ist auf eine gewisse Nachhaltigkeit ausgelegt. Auch da gucken wir gleich mal drauf, was das konkret bedeutet. Und die wirtschaftliche Betätigung stellt dabei eine direkte Konkurrenz zum Unternehmen dar. Und das ist so ein bisschen dieser Besonderheit. Deswegen habe ich eben Unternehmen im Verein gesagt. Man könnte auch kürzer sagen, der wirtschaftliche Bereich umfasst alles, was die anderen drei Bereiche nicht schon abgedeckt haben. Doch während die anderen eher unkritisch waren, wenn man mal Verluste macht, dann ist das beim wirtschaftlichen Geschäftsbereich deutlich sensibler. Martin hat es gerade angedeutet. Wenn du im wirtschaftlichen Geschäftsbereich keine schwarze Null schreibst oder einen Gewinn machst, dann kann die Gemeinnützigkeit unter Umständen ganz schnell weg sein. Der Gesetzgeber sieht den wirtschaftlichen Geschäftsbereich nämlich als finanzielle Unterstützung der anderen Bereiche, erlaubt aber nicht, dass Mittel, die der Gemeinnützigkeit unterliegen, also zum Beispiel Mitgliedsbeiträge, zur Deckung von Verlusten in diesem wirtschaftlichen Geschäftsbereich verwendet werden. Falls ihr auf ein solches Problem hinsteuert, dann kontaktiert, und da ist der Steuerberater in dem Fall euer Steuermann, auf jeden Fall einen Fachmann. Näher wollen wir an dieser Stelle auch nicht auf das Problem eingehen, weil unsere ganz klare Empfehlung ist, das eben nicht zu tun oder, wenn es sich irgendwie abzeichnet, sich sofort Hilfe zu holen. Am Ende gibt es für alles irgendwie eine Lösung, aber ehrlicherweise diesen Stress im Verein willst du dir ganz sicher nicht geben, das solltest du vermeiden. Jetzt schauen wir mal einmal auf die Einnahmen, die es in diesem wirtschaftlichen Geschäftsbereich gibt. Und dazu gehören eben die Formate angeteaserten, Verkauf von Speisen und Getränken. Und auch deine Sponsoringleistungen gehören zu 99% in diesen Bereich rein. Die einzige wirklich relevante Ausnahme haben wir in der letzten Folge schon kurz erwähnt. Das war nämlich der Spezialfall, wenn du die Vermögensverwaltung anwählen kannst. Ansonsten beim Thema Sponsoring und Spende, manchmal so ein bisschen tricky. Was ist was? Was ist wie? Welcher Fall ist so? Hör dir gerne Episode 34 an. Da gibt es von uns nochmal den Unterschied zwischen Spende und Sponsoring. Ebenfalls im wirtschaftlichen Geschäftsbereich ist auf das Thema Verkauf von Merchandising, falls du zum Beispiel einen kleinen Fanshop hast und daran verdienst. Das Thema gesellige Veranstaltungen gehört dazu, genauso wie die kurzfristige Vermietung von Sportgeräten und Sportstätten an Nichtmitglieder. Und jetzt ist das Nichtmitglieder ganz wichtig, weil wir hatten ja gelernt, das Thema, wenn wir an Mitglieder vermieten, dann wird es anders bewertet. So, und jetzt kommen wir wieder, das hast du bestimmt auch schon erwartet, alle Einnahmen von Sportveranstaltungen, sobald wir die 50.000 Euro überschritten habt, gehören eben auch da rein in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und verursachen dann möglicherweise einen Haufen an Steuern.
Ja, hier auch noch eine Anmerkung von meiner Seite jetzt. Also wenn ihr 60.000 Euro an Einnahmen für Sportveranstaltungen habt, gehören auch 60.000 Euro in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und nicht nur 10.000. Wir betonen das an dieser Stelle nochmal, weil es immer wieder zu Unsicherheiten da kommt und ihr meint so überlegt, ja, aber dann bin ich halt nur 5.000 Euro drüber. Nee, es ist halt leider nicht so, es gehört alles da rein. Ja, und das ist auch eine gute Überleitung, weil es gibt noch eine zweite 50.000 Euro Regelung, das haben wir ja versprochen. Und diese betrifft nicht die Sportveranstaltung im Zweckbetrieb, sondern ist nochmal eine eigene Regelung für den wirtschaftlichen Geschäftsbereich. In diesem Bereich ist es nämlich so, dass hier Ertragssteuer anfällt, das haben wir ja schon gelernt. Das heißt, ihr müsst Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Soli auf die Gewinne, die ihr macht, zahlen. Viel nerviger als die Zahlung der Steuer ist aber vielmehr die Tatsache, dass die Erstellung dieser Erklärung sehr viel Expertise bzw. auch meist einen Steuerberater braucht. Um Vereine vor diesem Aufwand zu schützen und euch die Möglichkeit zu geben, während einer Halbzeitpause auch eine Bratwurst an die 20 Zuschauer vor Ort zu kaufen, hat er eine 50.000 Euro Freigrenze auf Einnahmen inklusive Umsatzsteuer im wirtschaftlichen Geschäftsbereich eingeführt. Ganz wichtig, wir reden von Einnahmen und nicht von Gewinn. Wenn ihr über den 50.000 Euro seid, werden dabei alle Einnahmen im wirtschaftlichen Geschäftsbereich steuerpflichtig und nicht nur der Betrag, der darüber ist. Wir empfehlen deswegen, wenn ihr keine klare Wachstumsstrategie verfolgt, möglichst diesen Bereich unter den 50.000 Euro zu halten. Denn wenn nicht, müsst ihr 15% Körperschaftssteuer, Soli und die Gewerbesteuer zahlen, die je nach Gemeinde zwischen 12 und 15% noch zusätzlich liegt. Hier gibt es aber auch noch, das wollen wir jetzt einfach mal ergänzen, einen 5.000 Euro Freibetrag auf den Gewinn. Ihr müsst diese Steuern also auf die ersten 5.000 Euro nicht zahlen, aber ab den ersten Cent dann schon. Umsatzsteuerbefreiung gibt es im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb grundsätzlich keine. Ihr müsst die meisten Ausgaben mit 19% versteuern. Eine relevante Ausnahme sicherlich an der Stelle ist, sind die Speisen, die ihr ausgibt. Also zum Beispiel meine geliebte Bratwurst hier an der Stelle. Diese sind jetzt generell nur mit 7% zu versteuern, egal wo sie verzehrt sind. Das ist halt eine Neuerung ab 2026, das war vorher auch anders. Wenn ihr das macht, beachtet aber, dass ihr auch prüft, ob ihr noch die Kleinunternehmerregelung nutzen könnt oder auch nicht. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, wie gesagt, die Folge davor erklärt es dir. Und wir möchten an der Stelle auch noch auf zwei Einnahmearten hinweisen, die vorhin genannt wurden und wo wir auch noch nicht so speziell drauf eingegangen sind, die aber nicht unwichtig sind. Dazu gehören erstmal das Thema gesellige Veranstaltungen. Die gehören ja in den wirtschaftlichen Geschäftsbereich. Gesellige Zusammenkünfte sind ohne Schaden erstmal grundsätzlich für die Gemeinnützigkeit, wenn sie im Vergleich zur steuerbegünstigten Tätigkeit, also das, was euer Satzungszweck ist, von untergeordneter Bedeutung sind. Und ja, genau dieser Satz ist so ein bisschen der Knackpunkt. Sie dürfen also nicht überwiegen. Und der Faktor dafür ist der sogenannte Sach- und auch der Zeitaufwand. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, um das Problem ein bisschen zu verdeutlichen. Ein großzügiges Mitglied spendet mit dem Betreff Jubiläumsfeier 10.000 Euro an eurem Verein und ja, ihr habt so besprochen, der Rest der Kosten soll dann über Eintrittskarten reingeholt werden. Ja, das haben wir gelernt ja heute. Die Karten liegen also im wirtschaftlichen Geschäftsbereich, wie wir es gerade gelernt haben, weil das ist ja gesellige Zusammenkunft. Ja, aber die Spende, die kann ja nur im ideellen Bereich liegen. So. Das heißt also, selbst wenn das Mitglied es dafür vorgesehen hat, dass die 10.000 Euro für die Feier verwendet werden, kann diese Feier die Gemeinnützigkeit gefährden, beziehungsweise die Gemeinnützigkeit wird verloren gehen, wenn die Gelder daraus gezogen werden, weil halt ihr Mittel einfach falsch verwendet. Und wenn ihr die Spende halt nicht verwendet, dann habt ihr das Problem, dass wahrscheinlich eure Party teurer ist als die Eintrittskarten und ihr damit in den negativen Bereich rutscht. So. Und an dem Beispiel kann man eigentlich perfekt nachvollziehen, wieso es so super wichtig ist, sich mit den vier Bereichen zu beschäftigen, weil genau solche Dinge, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hat, einem meistens dann doch ein bisschen das Genick brechen können. In diesem speziellen Fall, den wir jetzt gerade noch benannt haben, gibt es noch ein weiteres Kriterium, nämlich die jährliche Zuwendungsgrenze für Mitglieder, die ist bei 60 Euro. Das heißt, Kosten für Essen, Geschenke zu Weihnachten, das sollte man halt auch genau dann nochmal ein bisschen auf der Liste haben, wie viel man da eigentlich einem Mitglied geben kann. Und da natürlich auch die Empfehlung, eine Teilnehmerliste führen. Deswegen unsere ganz klare Empfehlung an der Stelle: Der Verein sollte gesellige Veranstaltungen nicht aus Mitteln des Vereins, sondern aus eigenen Umlagen oder Eintrittsgeldern immer finanzieren. Und der Spender sollte in diesem Fall vielleicht lieber sich überlegen, ob er ein Sponsoring für den Verein machen möchte und dann speziell für die Veranstaltung halt abschließt. Ja, dann kannst du das in den wirtschaftlichen Geschäftsbereich halt einfach aufnehmen, wie wir gelernt haben. Und ganz ehrlich, überlegt euch, wie ihr das machen wollt. Es gibt oft aus meiner Sicht eigentlich keine Notwendigkeit, das gesellige Beisammensein als Vereinsveranstaltung so richtig abhalten zu müssen. Das ist eher die Ausnahme aus meiner Sicht.
Ja, und damit hoffe ich, dass dir noch nicht der Kopf raucht. Du hast nämlich jetzt alle wichtigen Informationen zu den vier Bereichen bzw. den vier Sphären im Verein bekommen. Wir wissen, dass es jetzt sehr viel konzentrierter Input war, aber das ist das Schöne an diesem Podcast. Du kannst ja jederzeit wieder an eine Stelle zurückspringen und dir anhören, was wir da gesagt haben. Falls du in den nächsten Wochen mal eine Frage hast oder jemanden im Verein irgendwie ansprichst und denkst, Mensch, da haben die beiden Jungs doch drüber gesprochen. Und ansonsten teil diese Folge gerne auch mit deinem Kassenwart oder auch deinem Schatzmeister. Die freuen sich bestimmt auch, wenn sie noch neuen Input bekommen oder auch nochmal über ein, zwei Dinge eine andere Perspektive hören. Ansonsten bleibt von uns nur zu sagen, dass wir hoffen, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Prüf an dieser Stelle gerne nochmal, ob du den Podcast bereits abonniert hast. Wir sagen in dem Sinne, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.